Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Israel und Ukraine. Was passiert da eigentlich wirklich im Hintergrund? Und dazu haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast, und zwar den bekannten Börsenexperten, Vermögensverwalter und Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Reports, Mark Faber. Und dieser ist ein bekannter Mann in der Finanzbranche, zählt unter anderem auch den CEO der kapitalmäßig größten Bank in den USA, JP Morgan, zu einem seiner zahlreichen Leser von seinem Report. Und Dr. Mark Faber ist für knackige und markante Meinungen bekannt, die eher gegen den Strom auch mal sind. Und auch deswegen freue ich mich auf ein sicherlich sehr, sehr spannendes Interview. Von dem her viele Grüße hier nach Chiang Mai, Thailand. Und Mark, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, danke schön. Es freut mich, das Interview mit dir zu machen.
Ja, und ich würde sagen, lass uns direkt starten. Und zwar der Konflikt Israel, Hamas und Palästina ist in aller Munde. Und was passiert, das glaube ich, wissen wir alle. Ich finde es persönlich sehr spannend. Wie ist denn deine Ansicht und deine persönliche Meinung zu diesem Israel-Konflikt, der aktuell extrem präsent ist?
Ja, also meine persönliche Ansicht ist von der Geschichte her und der Entwicklung unserer Zivilisationen ist es eigentlich schon erschreckend, dass wir so viel Fortschritt gemacht haben in Wissenschaften, in der Kunst, in der Bildung und im sozialen Wesen eines Staates und in allen Bereichen eigentlich. Aber immer müssen sich die Menschen noch mit einer Keule über den Kopf schlagen, wie das unsere Neandertaler Vorfahren gemacht haben und die Homo sapiens. Es ist erschreckend, denn man könnte das durch Diplomatie wahrscheinlich oder hätte das durch Diplomatie verhindern können, indem zu der Zeit, wo die Schaffung des Staates Israel stattfand nach dem Zweiten Weltkrieg, hätte man wahrscheinlich das besser lösen können, indem man zwei Staaten hätte, gegründet, ein Palästinien und ein Israel. Und eine ganz strenge Grenze zwischen den beiden. Denn es scheint doch so zu sein, dass die beiden Völker, die Palästinenser und die Israelis, nicht auskommen. Fertig. Das ist ziemlich klar. Leider.
Wie betrachtest du denn, sag mal, die Hintergründe? Gibt es Parteien, die potenziell davon profitieren? Oder vielleicht so ein paar Dinge, die man nicht unbedingt in der Zeitung liest. Ich möchte es mal so formulieren.
Nimmst du ja, das ist die Frage, wer wirklich davon profitiert. Es ist klar, in jedem Krieg und jeder Krieg begünstigt die einen mehr als die anderen. Ich meine, der Soldat, der an der Front stirbt, der profitiert am wenigsten. Und die Geldgeber und die Kriegsgewinner, das sind eben Waffenhändler und so weiter. Und auch auf einer politischen Ebene ändert sich viel. Die sind die Gewinner. Aber was der Konflikt ganz deutlich zeigt, und das sah man schon im Konflikt der Ukraine, ist eine Spaltung der Welt. Denn es ist schon so, dass die alten Länder, die Kolonialherrscher von Europa, also insbesondere Großbritannien, Frankreich, aber auch Deutschland und Amerika und seine Verbündeten Australien, Kanada und Großbritannien sowieso, dass diese Länder im Weltgeschehen eigentlich an Bedeutung stark verloren haben, nachdem die Mehrheit der Menschen doch in der dritten Welt wohnt, also in Ländern, die aufsteigend sind, wie China und wie Indien, und dann die Menschenmengen zahlreichen Länder wie Bangladesch. Pakistan, Indonesien und so weiter. Und diese Länder haben eine andere Ansicht über die ganze Lage. Nicht der Westen ist weitgehend hinter Israel und schützt Israel und will auf jeden Fall einen Krieg, der sich ausbreitet, verhindern. Aber die andere Welt sieht das ganz anders, den Konflikt. Und es ist interessant, dass das alles geschieht im Zusammenhang mit der Erweiterung der BRICS-Länder, nicht? Die BRICS-Länder haben jetzt zum Teil auch arabische Länder inkorporiert, also Saudi-Arabien und Iran. Und das ist ein Block der Macht, der heute ebenso bedeutsam ist wie die UN oder noch bedeutsamer. Denn die UNO wird betrachtet von diesen Ländern, also insbesondere Indien, China und so weiter, als eine westliche Organisation, die nicht die Interessen der Völkerrechte verteidigt, sondern die Interessen der früheren Kolonialmacht. Das ist nicht unbedingt meine Ansicht, aber das ist die Ansicht von dem Volk, das nicht in Europa wohnt und nicht in Amerika wohnt. Ganz deutlich. Die UN hat so wie in Ukraine, wie auch jetzt in diesem Konflikt, völlig versagt. Das ist eine Organisation, die man abschaffen müsste.
Wie würdest du die Rolle der USA aktuell bezeichnen? Weil ja, wir sehen hier mit den BRICS-Ländern, dass da einiges passiert. Jetzt haben wir dort einiges an Unruhe. Vielleicht ein paar Worte zu den USA. Hinter hervorgehaltener Hand wird ja schon spekuliert, ob da nicht vielleicht ein paar Fäden im Hintergrund gezogen werden. Teilt sich das mit deiner Meinung?
Ja, nicht, wenn du die letzten paar Präsidenten von Amerika betrachtest. Natürlich waren sie Figuren, die von Leuten im Hintergrund gesteuert wurden. Insbesondere der jetzige Präsident. Der kann ja kaum einen Brief schreiben, der kann kaum frei sprechen. Er wird kontrolliert. Und gewisse Leute sagen, er wird kontrolliert vom Herrn Obama. Das ist möglich. Aber der Herr Obama wird kontrolliert von anderen Leuten ebenfalls. Also das ist der sogenannte Deep State. Genau wer das ist, weiß ich nicht. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die wissen es, aber sie sagen es nicht. Und es gibt Leute, die behaupten, es seien Juden, die das kontrollieren. Andere sagen, es seien die Jesuiten. Andere sagen, die Freimaurer und, und. Verstehst du, das ist eine ganze Palette von Leuten, die Kontrolle über die Politik halten könnten. Sicher sind das nicht arme Leute, sondern Leute mit großem Reichtum. Ganz sicher. Das ist klar.
Ja. Zu dem, was du gerade gesagt hast, passt auch sehr, sehr gut. Elon Musk, ja auch gesagt hatte, ist ja nicht so frei übersetzt, weil es irgendwie ist ja nicht so wichtig, was im Teleprompter steht, sondern wer den Teleprompter geschrieben hat, der abgelesen wird, beispielsweise von Präsident Biden. Ja, kommen wir mal zu einem ja doch nicht so ganz lustigen und eher unangenehmen Thema, als auch Dritter Weltkrieg. Kann so etwas ausarten? Siehst du da eine große Gefahr, dass das der Anfang von etwas Großem ist oder dass es ähnlich wie Ukraine jetzt trotzdem auch mal etwas abflachen kann, in Anführungszeichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss sagen, ich studiere jetzt die römische Geschichte zum dritten Mal. Das erste Mal musste ich im Gymnasium in der Schweiz. Und das zweite Mal hat es mich interessiert. Und jetzt muss ich da die Zusammenhänge zusammensetzen und durchdenken. Also das Römische Reich, das Erstaunliche ist, dass es so lange dauerte. Aber es ging dann auch zu Ende, weil die Römer sich überall einmischten. Und mit der Zeit gaben sie zu viel Geld aus. Das möchte ich also das noch in Bezug auf die Fäden ziehen der USA sagen. Solange sie eine Leitwährung haben, können sie natürlich sehr viel finanzieren, die Amerikaner. Sie können einfach Krieg führen und Geld drucken, was sie wesentlich gemacht haben. Aber eines Tages, wenn das Geld nicht mehr reicht, und ich habe die BRICS-Länder erwähnt, ein Grund für die Entstehung der BRICS-Organisation und dieser Länder ist, dass viele Länder sich nicht mehr sicher fühlen, indem sie ihre Währungsreserven im amerikanischen Dollar halten. Also wollen sie mit der Zeit mehr und mehr Handel außer dem Netzwerk der Amerikaner führen. Also sagen wir, Brasilien will direkt mit China handeln und nicht durch New York Bankeninstitute. Und China will direkt mit Indien und Russland handeln und das abrechnen und nicht durch den amerikanischen Dollar. Und das wird natürlich mit der Zeit, ich sage nicht sofort, aber mit der Zeit wird das ein Hindernis werden für die Einmischung der Vereinigten Staaten auf der ganzen Welt. Das ist ganz klar.
Das passt auch sehr gut zu dem Thema, was ich auch besprechen wollte. Und zwar hat sich die USA teilweise nicht verspekuliert, weil wir sehen, dass die ganzen Sanktionen gegenüber Russland im Prinzip vielfach verpufft sind. Viele Abermilliarden versenkt in der Ukraine mit Waffenlieferungen und es läuft nicht so, wie es eigentlich gewünscht ist. Der Zusammenhalt Russland, China und der weiteren BRICS-Staaten ist eher stärker geworden. Also wir haben eine größere Polarität. Die aktuelle UN-Abstimmung mit Israel war die USA ebenfalls sehr isoliert. Also wie siehst du die Entwicklung von dem Machtapparat USA?
Ja, es ist mir klar, dass das eine Macht ist, die in einer Base ist. Mit anderen Worten, der Zenit von Amerika wurde erreicht, wahrscheinlich irgendwo nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 60er Jahren. Aber der Vietnamkrieg hat natürlich gezeigt, dass auch selbst eine Weltmacht im Kampf, im Nahkampf und im Städtekampf keine großen Vorteile hat. Natürlich hätten sie ganz Vietnam eigentlich flach bombardieren können, aber das hätte natürlich auch große Nachteile mit sich gebracht im Ansehen in der Welt von Amerika, das bis zu den 80er Jahren war das Ansehen Amerikas relativ hoch. Aber das hat sich jetzt geändert, weil Länder wie Indien und China und auch die südamerikanischen Länder und afrikanischen Länder, die sehen natürlich das ganz klar, die Einmischung der Amerikaner im Mittleren Osten, in Irak, in Afghanistan und in Syrien und dann das Schlimmste in Libyen. Der negative Einfluss, dass diese Einmischung hatte auf ihre Zivilisationen und Gesellschaften und das Flüchtlingsproblem, das dadurch entstanden ist. Aber ich würde sagen, am meisten gelitten unter der Politik der Amerikaner und der Dummheit ihrer Politiker haben die Deutschen. Das ist ja unglaublich, wie ein Land, das bis vor 20 Jahren eigentlich eine Wirtschaftsmacht war, ein Industrieland, das ganz stark im Export war und konkurrenzfähig, derart kaputt gemacht wurde durch diese Sozialisten und Grünen und Kommunisten. Unglaublich. Und jetzt ist ein aktueller Fall noch, dieser Siemens-Energiefall. Die Siemens-Energie, die möchte jetzt, dass der Steuerzahler sie unterstützt, subventioniert. Zuerst werden sie vom Staat unterstützt, um diese Energiewende zu finanzieren. Und nachher geht alles pleite und dann muss der Steuerzahler nochmals hinreichen. Und in der Zwischenzeit nehmen die Politiker Lohnerhöhungen. Der Habeck, das ist ja schrecklich. dass ein derartiger Mann hoch in der Regierung ist. Also wenn man über eine fallende Weltmacht spricht, dann würde ich also erwähnen, dass Deutschland eine fallende Wirtschaftsmacht wurde, solange natürlich die reichen Deutschen, die bedeutenden Familien nicht aufwachen und sehen, was vor ihren Augen passiert. Der Putin war nie eine Bedrohung für Deutschland oder Europa. Das ist eine amerikanische Erfindung. Ich hoffe, dass langsam Deutschland aufwacht, denn für den Frieden in der Welt ist Deutschland ein wichtiges Land, weil das die wichtigste Wirtschaft ist in Europa. Und ich rede gerne nachher über die Schweizer Politik und so weiter. Es ist erbärmlich, dass die Europäer sich derart unterstellen der amerikanischen Machtpolitik. So, für mich unverständlich.
Abschließend noch von unserem heutigen Interview. Rechnest du damit, dass wir schon den, in Anführungszeichen, den Showdown hier erleben, oder dass es eigentlich vielleicht erst eine Art Vorbeben ist? Und rechnest du, ja, dass wenn jetzt eine Großmacht im Fallen ist oder auch noch weitere mit dazu gleich, wie wir gerade ja auch gehört haben, rechnest du damit, dass da noch weitere Dinge zu erwarten sind, dass es erst noch der Übergang ist, oder dass wir damit vielleicht schon möglichst durch sein könnten?
Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage. Aber ich glaube, ein Hauptproblem der westlichen Demokratien sind die Verpflichtungen. Nicht ein Politiker, der die Situation genau erkennt. Das Problem ist, wir sind überverschuldet auf dem Staatsniveau, vor allem in den Vereinigten Staaten. Und diese Überverschuldung war kein Problem, solange man null Zinsen hatte. Das war eine künstliche Erfindung der Notenbanken. Und schauen Sie, wer die Notenbanken führt. Wenn wir von Leuten, Marionetten in der Regierung reden, dann schauen Sie nur einmal die Notenbankpräsidenten, von wo sie kommen und so weiter. Kurz und gut, ich glaube, das Rezept für eine gesunde Wirtschaft wäre, dass man der Bevölkerung erklärt, dass die Sozialleistungen verringert werden müssen. Also sie kriegen weniger Subventionen, wenn sie Kinder haben, und weniger Altersvorsorge und. Und weiterhin müssen die Staatsausgaben stark, und ich betone, stark gekürzt werden. Denn schauen Sie, dass die Glanzjahre der deutschen Wirtschaft waren so 1870 bis 1920 und auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das war eine Periode, in der sehr viel gearbeitet wurde, die Produktivität sich sehr stark steigerte. Und insbesondere bis 1910 hatte der deutsche Staat nie größere Staatsausgaben als 12% vom Bruttosozialprodukt. Jetzt ist es rund 50%, wenn man alles in Betracht zieht. Und die Vergrößerung des Staates trifft zum gleichen Zeitpunkt, wie die Freiheit zurückgeht, wie die Produktivität des Selbstunternehmers zurückgeht, weil die Regierung durch ihr Wachstum hat immer weitere Gesetze und Bestimmungen. Und wenn Sie eine Bäckerei eröffnen oder ein Restaurant, dann schauen Sie, wie viele Beamte zu Ihnen kommen. Die Feuerpolizei, die Gesundheitspolizei und alle kommen zu Ihnen. Und das Geschäftsführen wird dadurch unglaublich kompliziert und schwierig. Und die Dynamik in der Wirtschaft wird zerstört und ersetzt durch den Staatssozialismus, der die Freiheit der Leute einschränkt. Das ist genau in Europa passiert, aber insbesondere in Deutschland in den letzten 20 Jahren.
Und sehen wir da noch einen großen Showdown oder können die da erstmal noch so gemütlich weitermachen?
Ja, das ist eben die Frage. Es muss, meiner Ansicht nach, muss es schlecht werden, sodass die wohlhabenden Unternehmer, das ist auch in der Schweiz, die Leute sind lethargisch. Sie wehren sich nicht. Es gibt ganz wenig Widerstand. Und der Widerstand jetzt in Deutschland hat man Hoffnung, dadurch, dass die AfD an Macht zunimmt, aber meiner Ansicht nach viel zu wenig. Und die AfD hat den Nachteil, wie auch die SVP in der Schweiz, dass sie stark kritisiert werden als rechtsextreme Organisationen. Für mich ist die AfD und die SVP in der Schweiz sind gar nicht rechts, die sind im Zentrum. Ich bin ganz gegen den sozialen Staat, aber ganz gegen. Das zerstört eine Gesellschaft. Und wir haben, ich kann Ihnen die Statistiken der Vereinigten Staaten geben, bis in den 60er Jahren waren die meisten Schwarzen verheiratet, oder? Es war keine Seltenheit, dass jemand sich scheiden ließ, aber die meisten schwarzen Kinder wurden erzogen von einem Vater und einer Mutter. Kam die Sozialversicherung, dann hat sich bezahlt gemacht, nicht mehr zu heiraten und Kinder ohne Mann zu haben, weil der Staat bezahlte. Das hat dazu geführt, dass jetzt über 72% der schwarzen Kinder geboren werden von einem Elternteil. Das sind die Folgen des Staates. Und jedermann, der mir erzählt, ja, der Staat sollte dieses machen und jenes, ist für mich ein gefährlicher Fauz. Denn je mehr der Staat macht, desto weniger Freiheit haben sie. Und man hat der Thai-Regierung, die jetzt ersetzt wurde, vorgeworfen, sie hätte in 5 Jahren nichts gemacht. Habe ich gesagt, Gott sei Dank, eine Regierung, die nichts tut. Dann kann der Privatsektor sich entfalten.
Perfekt. Lieber Marc Faber, herzlichen Dank für das sehr, sehr spannende Interview. Und eins ist immer sicher, langweilig wird es im aktuellen Umfeld nicht. Staat haben wir auf jeden Fall einiges mehr gesehen die letzten Jahre. Und ja, wir werden sehen. Langweilig wird es, wie gesagt, nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gerne teilen, liken, kommentieren. Das war Marc Faber, zugeschaltet aus Chiang Mai, Thailand. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ich freue mich darauf, wenn wir an geeigneter Stelle das wieder aktualisieren werden.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.